herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Viel Spaß beim Zuhören.
Heute mit Dr. Dirk Heinrich, Bundesvorsitzender des Virchow-Bundes, zum Thema GUL-Novellierung. Ein Ende mit Schrecken?
Okay, dann sage ich herzlich willkommen im Klinisch Relevant Podcast. Ich darf heute sprechen mit Dr. Heinrich, der Bundesvorsitzender des Virchow-Bundes ist. Und weil Sie das erste Mal bei uns im Podcast zu Gast sind, würde ich Sie bitten, einmal sich kurz vorzustellen. Wäre das möglich?
Ja, kein Problem. Mein Name ist Dirk Heinrich, ich bin niedergelassener Hals-Nasen-Ohrenarzt in Hamburg und jetzt schon etliche Jahre in der Berufspolitik tätig, unter anderem eben auch als Bundesvorsitzender des Virchow-Bundes. Das ist der Verband, der die Interessen der niedergelassenen Ärzte vertritt, und zwar sowohl der Haus- als auch der Fachärzte.
Okay. Könnten Sie mal ungefähr eine Hausnummer sagen? Also wie viele Ärzte sind bei Ihnen im Virchow-Bund ungefähr vertreten?
Also wir vertreten niedergelassene Hausärztinnen und Hausärzte und niedergelassene Fachärztinnen und Fachärzte aller Gruppen. Und wir haben ja eine gute Anzahl, eine gute fünfstellige Anzahl an Mitgliedern, sind damit der größte Verband, der sowohl die Interessen eben von Haus- und Fachärzten vertritt. Das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt. Wir versuchen immer, den Ausgleich hinzubekommen und die gemeinsamen Interessen herauszuarbeiten dieser beiden Gruppen, die ja häufig in der Vergangenheit sich da auch sozusagen im Kampf um den gemeinsamen, um den Kuchen auch oft bekämpft haben.
Ja, spannend. Dr. Heinrich, wo sind Sie gerade? Und viel wichtiger, warum?
Genau, also wir sind jetzt in Leipzig. Leipzig ist dieses Jahr der Deutsche Ärztetag, der ja immer herumreist von einer Landesärztekammer zur nächsten. Dieses Jahr ist das hier eben in Sachsen. Und traditionell findet dann auch montags auch noch die Vertreterversammlung der Kassenärztlichen Bundesvereinigung statt. Und wir machen dann immer eine Bundesvorstandssitzung und eine Sitzung mit unseren Landesgruppen und unseren Mandatsträgern am Samstag oder am Sonntag davor. Das war jetzt gerade. Und da besprechen wir auch die Themen, die bei diesen Sitzungen sowohl der KBV als auch bei der Bundesärztekammer auf dem Deutschen Ärztetag eben dran sind, und besprechen uns da auch mit unseren Delegierten, wie wir uns dann zu den einzelnen Themen nochmal
stellen. Das große Thema, das ja da anstehen wird auf dem Bundesärztetag, ist ja das Thema GUL. Haben Sie vielleicht kurz die Möglichkeit, unseren Hörerinnen und Hörern zu erzählen, was die GUR ist? Weil ich hatte ja vorhin gesagt, es gibt ja schon auch eine breite Gruppe von Leuten, die hier zuhören, die nicht unbedingt im ärztlichen Beruf tätig sind. Was macht die GUR? Was regelt die?
Also der Arztberuf ist ja ein sogenannter freier Beruf, und als freier Beruf ist er einerseits den Patientinnen und Patienten gegenüber verpflichtet, aber auch gegenüber der Allgemeinheit verpflichtet. Und eines der wesentlichen Charakteristika eines freien Berufes ist auch eine eigenständige Gebührenordnung. Also die Zahnärzte haben eine eigene Gebührenordnung, die Tierärzte haben eine eigene Gebührenordnung, die Rechtsanwälte haben eine eigene Gebührenordnung. Aber auch die Statiker und andere freie Berufe haben eine Gebührenordnung, die dann wiederum vom Staat erlassen wird, die aber mindestens mal unter Mitarbeit, wenn nicht sogar unter Federführung des jeweiligen freien Berufes entworfen wird. Und diese Gebührenordnung für Ärzte, GUE, kurz genannt, die ist seit vielen Jahren, um nicht zu sagen seit Jahrzehnten, nicht renoviert worden, nicht neu gemacht worden im ärztlichen Bereich. Und das steht jetzt als Beschluss einer jetzt fertiggestellten neuen GUE auf dem Deutschen Ärztetag an.
Jetzt wäre die Frage, warum ist diese GUE so lange nicht renoviert worden, so haben Sie es gerade so schön gesagt, beziehungsweise andersrum gefragt, was war jetzt der Grund, warum das jetzt angepackt wurde?
Ja, leider ist das jetzt auch schon lange sozusagen in Bearbeitung. Das ist sicher ein Versäumnis früherer Bundesärztekammerpräsidenten, das nicht mit mehr Nachdruck gemacht zu haben. Dann ist der Prozess in Gang gekommen vor mehr als 10 Jahren und hat sich seither dann auch schon wieder eben hingezogen. Das ist auch ein großer Kritikpunkt, dass das eben so lange nicht passiert ist, weil dann natürlich notwendige Steigerungen bei den Gebührensätzen immer schwerer werden, sie zu verkraften, von denen die es zahlen müssen, aber sie auch dann durchzusetzen. Das ist eine der Schwierigkeiten, wenn man sowas lange liegen lässt. Und das ist jetzt einfach so gewesen. Jetzt müssen wir das endlich beschließen, vermutlich. Und dann haben wir auch mal eine neue Gebührenordnung. Dann muss nämlich der Staat sie auch immer noch umsetzen. Das ist ja nicht so, dass wenn der Deutsche Ärztetag das jetzt beschließt, dass das morgen gilt, sondern der Verordnungsgeber, wie man das so schön sagt, das ist die Bundesregierung und das Bundesministerium für Gesundheit muss das dann in Kraft setzen. Mhm.
Wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Reform der GOE durchgesetzt oder zumindest beschlossen wird auf dem Bundesärztetag sehr hoch. Wie ist denn die Position vom Virchow-Bund, also zu dieser Reform?
Jetzt wird es kompliziert, weil so wie der Prozess denn der Renovierung aufgesetzt wurde vor über 10 Jahren, ist aus unserer Sicht falsch aufgesetzt worden. Wir sind der Meinung, dass ein freier Beruf sich selbst diese Gebührenordnung geben kann und dass man das eben nicht mit den Kostenträgern, und das sind ja nur indirekte Kostenträger, diskutieren muss. Das Wesen einer ärztlichen Gebührenordnung, egal ob es eine ärztliche ist oder auch eine anwaltliche, ist ja, das Vertragsverhältnis besteht zwischen dem leistungserbringenden Arzt und dem Patienten. Der Zahlungspflichtige ist der Patient. Dass der dann sich versichert hat bei einer privaten Krankenversicherung oder dass er Beihilfeempfänger ist, weil er Staatsbeamter ist oder er ist ein Ausländer, der sich in Deutschland behandeln lässt und kriegt einfach so die Rechnung und zahlt sie selbst, das ist völlig unerheblich. Der Rechnungsempfänger ist immer der Patient, der behandelte Patient. Und deswegen haben wir von Anfang an gesagt, dass das, was der damalige Bundesärztekammerpräsident Montgomery mit dem damaligen Bundesgesundheitsminister Bahr vereinbart hat, dass das nämlich zu verhandeln sei mit den privaten Krankenversicherungen der Beihilfe, das ist schon mal ein grundsätzlicher Fehler. Das hätte eigentlich nie passieren dürfen. Und da hat man noch weitere Vereinbarungen getroffen, wie den Wegfall von Steigerungssätzen und nur eine bestimmte maximale Steigerung der Gesamtkosten, die so eine Reform kosten darf. Das sind alles Elemente, die letztlich ein Verhandlungsergebnis von vornherein kaputt machen und verunmöglichen. Und das ist jetzt passiert. Das Ergebnis, was jetzt vorliegt, ist eben für eine größere Anzahl von Ärztinnen und Ärzten nicht befriedigend, weil nicht die Steigerungen bei den Leistungen herauskommen, die sie meinen zu benötigen. Und manche Dinge sind auch echt abgewertet worden, obwohl 30 Jahre ins Land gegangen sind. Und da gibt es schon durchaus eine Reihe von Kolleginnen und Kollegen, die jetzt auch mit dem Ergebnis unzufrieden sind. Dennoch ist es so, und das ist jetzt die Meinung des Virchow-Bundes, ist der Prozess jetzt schon so lange gelaufen, dass ein Nein zur jetzigen Gebührenordnung, obwohl wir der Meinung sind, dass viele Dinge falsch gelaufen sind, falsch angefasst wurden und auch im Ergebnis deswegen unbefriedigend sind, ist es aufgrund der langen Zeitdauer und der Folgen, die ein Nein zu dieser Gebührenordnung hätte, nicht zu vertreten, eben Nein zu sagen. Wir würden uns damit als Verhandlungspartner ins Abseits stellen. Es ist auch nicht abzusehen, was Neuverhandlungen bringen würden. Man ist auch nicht zu sehen, ob ein Gesetzgeber dann eine andere Gebührenordnung umsetzen würde. Und diese ganzen unabsehbaren Folgen führen dazu, dass wir unseren Delegierten raten, mit Ja zu stimmen zu dieser neuen GOE, obwohl wir auch viele Bedenken haben.
Das heißt, das ist so etwas wie ein Ende mit Schrecken. Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende, so kann man sagen.
In etwa kann man das sagen.
Okay. Sie haben gerade schon gesagt, es gibt Leistungen, die sogar abgewertet werden oder abgewertet würden jetzt mit dieser Renovierung der GOE. Können Sie sagen, welche Leistungen das sind?
Ja, das sind häufig eher technische Leistungen, wie sie zum Beispiel von Röntgenärzten erbracht werden oder von Laborärzten. Aber auch Operationen sind zum Teil abgewertet oder nicht so hoch aufgewertet, wie man das erhofft hatte. Das hängt natürlich auch mit objektiven Faktoren zusammen. Manche Leistungen sind ja heute auch schneller zu erbringen. Also manche technischen Geräte laufen einfach schneller. Man kann mehr Untersuchungen der Zeiteinheit durchführen heute, als das vielleicht vor 10, 15, 20 Jahren war. Da sind also Rationalisierungseffekte, Skalierungseffekte, die auch berücksichtigt werden müssen, drin. Aber nach Ansicht von manchen Fachverbänden geht das Ergebnis eben weit über das hinaus und ist dann zu wenig. Also das kann auch nur jede Fachgruppe für sich selbst beurteilen. Man hat ja, wir haben so viele verschiedene Kapitel in der GOE, da kann ich ja sicher als einzelner Arzt sagen, das ist hier richtig und da falsch. Das muss schon jede Fachgruppe für sich beschließen. Und wenn die Radiologen sagen, es ist zu wenig, dann ist es halt so. Das kann ich auch nicht wegdiskutieren. Ich glaube aber insgesamt, nach dem, was ich sehe, nicht, dass es so, dass die Abwertungen so schlimm sind, dass es existenzgefährdend für irgendjemand wäre. Mhm.
Gibt es denn auch wesentliche Leistungen, die aufgewertet werden?
Ja, also eines der Ziele dieser GOE-Renovierung, dass die sprechende Medizin, also Beratungsleistungen, aufgewertet werden. Das findet auch statt. Das ist auch so. Und das ist auch richtig so und das ist auch gut so. Aber weil man sich eben insgesamt vereinbart hat, dass es die Steigerung insgesamt im Volumen, also in den Gesamtkosten, nicht über einen bestimmten Betrag gehen dürfen, ist das auch ein Grund, warum manche Dinge abgewertet worden sind. Also man hat sozusagen Dinge abgewertet, um die anderen Dinge auch teilweise zu bezahlen. Und das ist eigentlich ein Wesenselement, das ist eigentlich einer solchen Gebührenordnung fremd, dass man ein Volumen hat, das man erreichen möchte am Ende. Das ist nicht das Ziel und nicht der Sinn einer Gebührenordnung. Sie soll eigentlich die Leistungen bewerten, was sie wirklich wert sind für die einzelne Fachgruppe und auch für den einzelnen Patienten aus dem jeweiligen Fachgebiet und nicht relational die Dinge gegeneinander ausspielen. Das ist nicht Wesenselement einer GOE. Darf es auch nicht sein. Das ist eine unserer Ursprungskritiken und die besteht auch heute noch. Aber den Fehler können wir halt nicht mehr korrigieren, weil zwischendrin eben 2016 der Deutsche Ärztetag, der jetzt wieder tagt, damals das auch so beschlossen hat. Und das ist das höchste demokratisch gewählte Beschlussgremium der Ärzteschaft. Und die haben damals gesagt, das ist in Ordnung so und das wollen wir so. Das muss man dann auch als Demokrat akzeptieren, wenn das dann so mal beschlossen wurde. Und dann kann man natürlich immer meckern und sagen, nee, nee, wollte ich anders. Aber trotzdem ist es ein Fakt, dass es eben so beschlossen worden ist.
Wenn man Ihre Pressemitteilung liest, dann ist es so, dass sich auch andere Organisationen, andere Ärzteorganisationen ihrer Meinung des WHO-Bundes angeschlossen haben. Welche Gruppierungen sind das?
Wir haben jetzt nochmal eine gemeinsame Pressemitteilung rausgegeben, zusammen mit der Bundesärztekammer, den Verbänden der Hausärzte, Kinderärzte, Hartmann-Bund, Berufsverband der Internisten, die waren auch mit dabei. Und das sind die Verbände, die jetzt gesagt haben, lass uns das nochmal nach außen tragen, dass wir dafür sind, weil diejenigen, die dagegen waren, waren ja sehr laut und haben das auch sehr, sehr nach außen getragen. Dann wollte ich nochmal noch einen Gegenpol setzen und sagen, schaut mal bitte hierher. Es gibt auch große Gruppen, die anderer Meinung sind und die dafür sind, dass das jetzt umgesetzt werden soll. Weil in der Betrachtung derjenigen, die das jetzt nicht umsetzen wollen, eben genau diese Folgenabschätzung, was passiert eigentlich politisch, wenn wir jetzt Nein sagen würden als Deutscher Ärztetag, diese Folgenabschätzung ist häufig unterblieben bei denen, die das abgelehnt haben. Und da muss ich schon stark kritisieren. Man kann jetzt nicht nur aufs Geld gucken und auf den eigenen Geldbeutel und sagen, oh, da kriege ich jetzt nicht so viel, wie ich gehofft habe, oder ich kriege vielleicht sogar ein bisschen weniger für die eine oder andere Leistung. Sondern wenn man so eine Entscheidung treffen muss, wie sie jetzt getroffen werden muss, dann muss man ein bisschen über diesen eigenen Tellerrand hinausschauen und gucken, was hat das denn für die Ärzteschaft insgesamt für Folgen, wenn ich 15 Jahre verhandle und dann viele Jahre zwischen dem Beschluss 2016, 2017 und heute viele Jahre Zeit gehabt hätte, auch noch per Beschluss des Deutschen Ärztetages gegebenenfalls Dinge wieder zu ändern, das aber nicht getan habe und jetzt nur, weil das geldliche Ergebnis sozusagen vorliegt, plötzlich so tue, als könnte ich aus allen Wolken fallen und Nein sagen und nicht betrachten, was ein Nein politisch für Folgen hat, dann ist das für mich, das greift für mich zu kurz. Das ist dann nicht zu Ende gedacht. Das muss ich schon auch kritisieren bei denen, die jetzt Nein sagen. Also wir müssen schon gucken, was passiert denn, wenn ich Nein sage. Mhm. Und ein Nein bedeutet einen großen Glaubwürdigkeitsverlust bei der Politik. Wir haben jetzt so viele Jahre verhandelt, die Politik hat sich darauf verlassen, deutsche Ärzte da Katastrophe beschlossen. Und dann ist auch so ein Verhandlungsergebnis, wenn man das dann vorlegt, auch zu akzeptieren. Das ist dann eben das Ergebnis. Und wie bei Verhandlungsergebnissen ist das ja immer so, man gewinnt nie zu 100%. Das ist so. Mhm. Aber das wussten wir eben vorher. Und man kann dann nicht jetzt sagen, jetzt will ich das nicht. Und dann rolle ich wieder alles von neuem auf. Also das funktioniert so nicht.
Ja. Sie haben gesagt, es gibt grundlegende Fehler auf diesem Weg zu der Reform. Erstens, dass man zum Beispiel mit den privaten Krankenkassen verhandelt hat und zweitens, dass man sich so viel Zeit gelassen hat. Gibt es in der Planung jetzt, gibt es halt auch Ideen und grundlegende Maßnahmen, um das zu verhindern, dass das nochmal passiert? Und gibt es auch sozusagen Ideen dazu, wie man diese GOE-Reform oder wie man diese GOE auch dauerhaft ja vielleicht etwas transparenter beziehungsweise etwas lebendiger gestalten kann, damit das nicht immer wieder so lange dauert und dass man sich, damit sie sich den Bedingungen, in denen die Ärztinnen und Ärzte arbeiten, auch wieder anpasst?
Ja, es ist eine gemeinsame Kommission fest vereinbart mit der privaten Krankenversicherung und auch mit den Beihilfeträgern, die eine dauerhafte Renovierung und immer wieder Anschauen der GOE und Anpassung der GOE vorsieht. Das ist auf jeden Fall besser als was wir bisher hatten, da ist nichts passiert. Also das ist jetzt vorgesehen, das muss dann halt natürlich mit Leben erfüllt werden und dann ist das im Grunde genommen so besprochen. Ja.
Okay. Ja. Das heißt, gibt es aus Ihrer Sicht die Chance, dass Fehler, die vielleicht jetzt gemacht worden sind oder Ungleichgewichte, die entstanden sind, dass die jetzt auch kurzfristig nochmal korrigiert werden in der Zukunft?
Also, dass jetzt einzelne Leistungen, die bei denen sich herausstellt, dass sie tatsächlich zu gering bewertet sind und das, wenn man das nachweisen kann, dann sind die auf jeden Fall korrigierbar durch dieses System.
Ja.
Und ich habe auch durchaus die Hoffnung, dass auch die private Krankenversicherung das machen wird, denn ansonsten würde das ja bedeuten, dass bestimmte Leistungen gar nicht mehr erbracht werden können. Dann würde man von der Möglichkeit, die ja auch nach wie vor besteht, dem Privatpatienten gegenüber eine sogenannte Abdingungserklärung unterschreiben zu lassen. Das heißt, man löst sich von der GE und setzt den Preis selber fest. Das ist möglich. Davon würde dann ja massenweise Gebrauch gemacht werden. Und das kann auch nicht im Interesse von Beihilfe und PKV sein. Und deswegen würden die dann in dem Fall sicherlich auch an den Verhandlungstisch kommen und sagen, das müssen wir mal besprechen. Die grundsätzlichen Fehler, also keine Steigerungssätze und das ist nicht korrigierbar. Das ist eben jetzt Teil des Paragraphenteils dieser neuen GOE und das kann man jetzt im Nachhinein nicht mehr korrigieren. Die Fehler sind gemacht worden und die sind damit systemimmanent.
Aber ich verstehe Sie schon richtig, dass Sie davon ausgehen, dass diese Reform jetzt die notwendige Zustimmung finden wird auf dem Ärztetag, richtig?
Ja, also mit Hausärzten, Kinderärzten, den Internisten, den anderen Verbänden, die ich vorhin genannt habe, auch, denke ich, der Marburger Bund mit den Angestellten, Krankenhausärztinnen und Ärzten, die werden, denke ich, dafür sein und damit ist eine gute Mehrheit, glaube ich, gesichert. Okay. Ich hoffe das. Ich hoffe aber auch, dass die anderen alle nochmal nachdenken, jenseits des eigenen Geldbeutels zu überlegen, was bedeutet eigentlich ein Nein für die gesamte Ärzteschaft und für den freien Beruf überhaupt. Und deswegen glaube ich, dass dieses Denken jetzt auch intensiv einsetzen wird und deswegen rechne ich eigentlich auch mit einer guten Mehrheit für die GOE.
Ich durfte sprechen mit dem Bundesvorsitzenden des Virchow-Bundes, Dr. Dirk Heinrich. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich heute am Sonntag Zeit genommen haben, mittendrin in den Verhandlungen. Es war sehr spannend, mit Ihnen zu sprechen. Vielen Dank.
Sehr gerne. Vielen Dank für den Podcast. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag.
Das wünsche ich Ihnen auch. Danke sehr. Tschüss.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Bevor wir in den heutigen Podcast starten, möchten wir dich auf unsere Live-Online-Kurse hinweisen, die im zweiten Halbjahr 2025 beginnen werden. Hier kannst du von zu Hause aus von absoluten Expertinnen und Experten lernen. In unserer EEG-Ausbildung und Kursen zu den Themen Osteoporose, Elektromyographie und Elektroneurographie, Diagnose und Therapie der multiplen Sklerose sowie in unserem Demenzkurs sind noch Plätze frei. Schau dich gerne auf unserer Website um. Und jetzt viel Spaß beim Podcast.